Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
Es geht schon, wir quatschen schon, ich habe einfach auf Rekord gedrückt, es läuft im Grunde schon. Ab jetzt heißt es offiziell Podcast, Mit Herz Podcast. Folge, wo sind wir? Bei 3 sind wir jetzt. Und weil uns relativ viele Vorhofflimmerfragen erreicht haben, haben wir heute einen Special Guest, dazu gleich mehr. Aber wir gucken nochmal so ein bisschen zurück. Hallo Dennis, wie ist es euch ergangen nach der Diabetes-Folge? Mir schwirren immer noch diese 2 Millionen im Kopf, dass Menschen mit Diabetes rumlaufen, es gar nicht wissen in Deutschland.
Ja, also gut ist uns ergangen. Fokus war ja sicherlich auch Prävention von Diabetes. Wir haben viel mitgenommen. Ich persönlich habe meinen Eiweißanteil nach oben geschraubt in der Ernährung. Der Hanno macht ja immer Druck, dass ich zu schlank bin und merke schon langsam, dass ich die Türzagen nicht mehr passe. Es wird umgebaut im Krankenhaus, ne? Aber fühlt sich gut an und ich glaube, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber kleine Schritte sind ja wichtig, um große zu gehen.
Oh ja, philosophisch wird es gleich.
Ja, was ich auf jeden Fall jetzt auch in den Vorbereitungen von den ganzen Folgen gemerkt habe, ist, dass alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Wenn man so eine Folge vorbereitet, dann macht man einen sehr großen Deep Dive in die Thematik und merkt, dass alles miteinander zusammenhängt, dass man viele verschiedene Themenkomplexe anreißt. Und das finde ich faszinierend und da wollen wir anknüpfen.
Ja, beste Voraussetzung für heute, würde ich sagen. Und heute legen wir ja in eine andere Richtung los. Wir haben sehr, sehr viele Fragen zu Vorhofflimmern bekommen und uns letztes Mal überlegt, eine Special-Ausgabe zu machen. Und da liegt es nahe, den Experten einzuladen, der auch noch quasi ja Teil des gesamten Teams ist und auch noch Chef des gesamten Teams. Also Mark Horlitz ist da, oder? Wie könnte man ihn sonst ankündigen? Dennis, ja. Hanno?
The one and only. Ja, bitte. Der Papst des Vorhofflimmerns, wurde mir gesagt.
Möchte aber betonen, dass ich evangelisch bin. Also insofern, mit dem Papst wird schwierig, aber ich fühle mich natürlich sehr geehrt und freue mich, dass ich in dieser erlaubten Runde sein darf. Habe mir natürlich auch die ersten beiden Folgen sehr gerne angehört. Selbstverständlich. Und bin beeindruckt. Und bin froh, dass ich heute hier sein darf und wir dann über unsere Lieblingsrhythmusstörung sprechen dürfen. Vorhofflimmern.
Was hast du denn so mitgenommen von unserer Diabetes-Folge? Jetzt müssen wir mal testen, ob du wirklich gehört hast.
Also ich habe auch Dinge umgesetzt. Also ich esse jetzt morgens Haferflocken. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und seitdem ich das esse, habe ich das Gefühl, ich bin noch fitter, noch stärker. Werde jeden Tag noch schlanker.
Ne? Ja, 350 Watt habe ich gehört. Treten Sie auf dem Fahrrad.
Falsch.
das behauptet zumindest der Leiter der Elektrophysiologie.
Ja, das war vor 3-4 Jahren. Ich habe da noch ein bisschen was nachgelegt. Also ich will jetzt nicht angeben, es klingt jetzt sehr angeben. Tut mir leid. Aber es waren 462.
420? Boah. Ja. Damit klettert man auf die Fassade hoch ins Büro, oder?
Ja, so ungefähr. Und wir haben hier nun auch unsere Leistungssportler hier, die Kölner Haie und die Fußballer. Ich darf ja keine Geheimnisse verraten, aber es ist schön für mich, als in Anführungsstrichen alten Mann zu sehen, was man so leisten kann im Vergleich zu den Leistungssportlern. Also mit viel Spaß, mit viel Freude macht das wirklich ein Fit und das sollte man auch tun, wobei 462 Watt, ich weiß, es ist wirklich ein bisschen viel. Ich stand aber auch unter Druck. Unser Echo-Papst Dr. Gohr hat mich sehr unter Druck gesetzt. Dann war noch der Pressereferent von Viktoria Köln mit der Kamera da. Ich musste auch wirklich alles geben.
Jetzt müssen wir erstmal alles geben zum Thema Vorhofflimmern, würde ich sagen.
Ja, bevor wir loslegen, ich hätte noch was off-script, ich habe es nicht verraten, aber es hat sich was geändert, tatsächlich, seit der letzten Folge.
An dir?
Oder? Nein, beim Dennis, der hat einen neuen Titel erlangt, der Privatdozent. Nochmal auch an dieser relativ offiziellen Stelle herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Ich weiß zufällig, dass das sehr, sehr viel Arbeit war. Erzähl doch mal kurz, was musstest du dafür machen?
Vom Einer der Titel ist ja Privatdozent.
Meter tauchen.
Ja, also ich habe einen dreifachen Salto Mortale gemacht vom Krankenhaus Porz runter. Nee, Spaß beiseite. Privatdozent ist ja eigentlich die Lehrberechtigung für Studenten. Und ich habe über lange Jahre jetzt an der Universität Wittenherdecke Medizinstudenten ausgebildet. Plus Forschung gemacht im Bereich Kardiologie, also vor allem für die Mitralklappen, Insuffizienz, die Undichtigkeit der Mitralklappe. Und jetzt in einem feierlichen Prozess das verliehen bekommen, wo ich sehr stolz bin und ein großer Schritt für mich, aber auch für unsere Abteilung. Wir sehen uns ja hier als Team, dass wir weiter Medizin an Spitzenniveau anbieten können und das auch immer weiter fortsetzen.
Und da spielt auch das Vorhofflimmern immer eine große Rolle.
Das stimmt.
Bei deinem Thema.
Alles hängt zusammen.
Ja, genau. Alles hängt zusammen.
Ja, ja. Genau. Und Instagram spielt eine große Rolle, wenn man Bilder davon sehen möchte. Da kann man einfach mal beim Herzzentrum reinschauen. Da sieht man sogar noch, man sieht sogar ein Video von Dennis, wie er die Urkunde im Bereich bekommt von Mark Horlitz. Also sollte man reingucken, finde ich.
Ja, Top-Leistung.
Ja, absolut. Wir klatschen leise, weil sonst die Mikrofone explodieren.
Gut, aber jetzt kommen wir zum Thema. Das bin ja nicht ich, sondern das ist das Vorflimmern. Aber bevor wir damit anfangen, Hanno, ich würde dich einmal bitten zu sagen, wie das mit dem Rhythmus, mit der Elektrik am Herzen funktioniert. Denn nur so kann man ja auch verstehen, was eigentlich Vorflimmern ist. Und vielleicht kannst du eine kurze Einführung geben in die Herzströme und wie das da überhaupt alles funktioniert.
Ja, sehr gerne. Also ganz einfach gesagt, das Herz besteht aus zwei Vorkammern, den sogenannten Vorhöfen, und zwei Hauptkammern, den sogenannten Ventrikeln, und in der rechten Vorkammer befindet sich der herzeigene Taktgeber. Das ist der sogenannte Sinusknoten, von dem gehen die Impulse zum Herzschlag aus. Dieser Impuls wird dann weitergeleitet auf die beiden Herzkammern. Da teilt sich die Erregung, so dass dann die beiden Herzkammern schlagen, wie wir das gewöhnt sind, ohne da permanent darüber nachzudenken. Man denkt ja nicht die ganze Zeit Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag. Das Besondere am Herzmuskel ist aber, dass jede Herzmuskelzelle sowohl kontrahieren kann, also sich zusammenziehen kann, aber als auch elektrische Signale aufnehmen und weitergeben kann. Und das ist auch die pathophysiologische Grundlage für das Vorhofflimmern.
Beeindruckend, wie du das so erzählst. Wirklich toll. Man hat das Gefühl, man ist quasi in der Zelle drin, die sich vom Sinusknoten in den Ventrikel bewegt. Also, Hanno, ja, toll.
Er ist der lebende Rhythmus.
Ja, ne? Ja.
Jetzt
ja,
kommt's ja raus. Aber jetzt natürlich, Marc, eine Frage an dich. Du kennst Vorhofflimmern besser als kein anderer. Wenn du es unseren Hörern definieren solltest, was ist für dich eigentlich Vorhofflimmern und wie charakterisiert sich das?
Hanno hat das ja ganz gut beschrieben, wie der normale Sinusrhythmus ist. Und ich fange immer an, ich meine, ihr kennt das alle, dann komme ich mit meinen falschen Zündkerzen. Das ist ja ein Begriff, den habe ich schon vor vielen Jahren hier eingeführt, weil es einfach so viel ausdrückt. Das heißt, im linken Vorhof entstehen Triggerzellen, die aktiv dann eben den Rhythmus durcheinander bringen können. Und das sind falsche Zündkerzen, die gehören da nicht hin. Der wahre, richtige Rhythmus ist, wie gerade gesagt, der normale Sinusknoten. Aber die falschen Zündkerzen entstehen im linken Vorhof. Warum, wissen wir nicht. Aber plötzlich sind sie da. Und was sind das? Das sind eigentlich nichts anderes als kleine Bindegewebstrukturen. Die wachsen da, durch Entzündung bedingt oder vielleicht aber auch genetisch bedingt. Und wenn die da sind, ist es klar, dann bringt das Unruhe. Das ist wie so ein Felsen im Rhein. Wenn die Erregung des Wassers, wenn die Welle auf den Felsen trifft, wird die Welle durchbrochen vom Felsen. Es kommt zur Strudelbildung. So kommt es am Herzen im linken Vorhof durch die Bindegewebstrukturen dann eben auch zu Strudelbildung, und am elektrischen Herzen entsteht dadurch dann Vorhofflimmern im linken Vorhof, und dann ist es da.
Aber ist es ein tatsächliches Flimmern oder wo kommt der Name her tatsächlich?
Ja, wenn man das elektrophysiologisch ableitet, sieht man ganz, ganz viele unterschiedliche zufällige Erregungskreise. Und das Herz ist dann so schnell, dass, wenn wir das ableiten würden im linken Vorhof, eine Frequenz bis zu 400 Schläge pro Minute entstehen würde. Dadurch bedingt kann der Vorhof gar nicht mehr geordnet sich zusammenziehen. Eine Kontraktion, ein Zusammenziehen des Vorhofs ist nicht möglich, und die aktive Kontraktion des Blutes vom Vorhof in die Hauptkammer ist nicht mehr möglich. Das Herz verliert 20-30% Herzleistung dabei.
Und macht ja auch Angst wahrscheinlich, wenn das Herz so schnell schlägt.
Auf jeden Fall. Aber auch da gibt es unterschiedliche Dinge. Ihr kennt das ja alle von den Patienten. 40% der Menschen merken überhaupt kein Vorhofflimmern. 60% haben hohe Beschwerden und können keinen Meter mehr gehen. Also die Bandbreite ist sehr groß zwischen gar nichts spüren und spüren. Was ist besser? Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht spüre, ist das Problem, dass ich das nicht erkenne und vielleicht auch kein Blutverdünner rechtzeitig nehme und kriege einen Schlaganfall. Die es spüren, haben natürlich keine Schlaganfallgefahr, weil natürlich rechtzeitig der Blutverdünner gegeben werden kann, haben aber einen hohen Leidensdruck. Und da muss man natürlich schnell was machen, um dann auch diesen Patienten mit Leidensdruck dann zu helfen.
Vorhofflimmern ist ja auch die weit verbreitete Herzrhythmusstörung, die es gibt, also sogenannte der Blockbuster unter den Herzrhythmusstörungen. Gibt es denn noch weitere Herzrhythmusstörungen oder ist Vorhofflimmern das einzige? Also wenn man in unsere Community guckt, dann hat man das Gefühl, Vorhofflimmern ist die einzige
Rhythmusstörung, die es gibt.
Aber gibt es dann auch
mehr? Also natürlich gibt es noch viel mehr. Also ich damals, da war ich noch jung, ich weiß nicht, was hast du 1993 gemacht, Dennis?
Da war ich auf der Schule und habe Michael Jordan verfolgt und Basketball am Freiplatz gespielt.
Und ich war das erste Mal schon im Herzkatheterlabor, habe die erste Untersuchung gemacht. Ich war nämlich da gerade 1993 in meinem ersten Jahr der ärztlichen Ausbildung, jetzt am 1. Juli, 30 Jahre Krankenhaus. Auf jeden Fall, damals haben wir natürlich über andere Rhythmusstörungen gesprochen, weil wir Vorhofflimmern gar nicht behandeln konnten. Wir waren überhaupt nicht in der Lage zu erkennen, wie wir Ansätze finden, das hinzukriegen, was wir jetzt können. Das heißt, natürlich gibt es andere Rhythmusstörungen, die damals, weil wir sie kannten, mehr en vogue waren. Das ist das das Vorhofflattern, also ein Erregungskreis im rechten Vorhof. Dann gibt es angeborene Herzrhythmusstörungen. Können wir mittlerweile mit dem Herzkatheter dann wunderbar heilen durch die Ablation. Und da wir schon so viel applaudiert haben, sind die meisten davon auch schon weg. Also insofern bleibt jetzt das Vorhofflimmern übrig. Aber ich muss sagen, das Vorhofflimmern wächst aber auch unfassbar. Wir haben eine unglaubliche Explosion an Patienten. Und ich glaube, das wird auch weiter die nächsten Jahre so anhalten.
Ich glaube, das ist ja auch hier im Podcast, was wir aufgreifen. Das hängt ja alles zusammen. Wir sind durch verschiedene Krankheiten schon gegangen. Viele werden noch kommen. Aber am Ende haben wir immer mehr Krankheiten, die endemisch werden, die immer mehr zunehmen und denen wir hinterherlaufen. Und ganz viel hängt natürlich einfach auch damit zusammen, dass diese Risikofaktoren alle gemeinsam sind und daraus entstehen Erkrankungen. Und was ich mich halt jetzt noch frage, ist, wie merkt man als Patient, dass man Vorhofflimmern hat? Also was sind so die typischen Zeichen? Woran weiß ich denn, dass ich das jetzt habe? Weil Herzstolpern haben ja viele Leute mal, dass sie einen Herzstolperer spüren oder ähnliches. Aber was ist denn der klassische Zeichen für dich, wo du sagen würdest, komm, du musst mal zu mir kommen? Und
ein unruhiger Puls, der gespürt wird. Den kann man dann auch am Arm fühlen. Also am Daumen, am Handgelenk kann man ja mal den Puls fühlen und dann sehen, ob der regelmäßig oder unregelmäßig erscheint. Dann natürlich die Beschwerden. Das heißt, wenn 30% Herzleistung fehlt, dann kommt man die Treppe nicht mehr so richtig hoch. Dann ist man müde, erschöpft. Irgendwie hat man auch mal Luftnot. Also all diese unspezifischen Zeichen, die aber zeigen, man ist nur noch statt auf 4 dann auf 3 Ventilen. Und das ist das, was die meisten Patienten dann spüren und dann auch als Problem ansehen. Und dann gilt es natürlich, das EKG zu dokumentieren, damit man es auch beweisen kann.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, 40% merken gar nichts, 60% haben eine Symptomlast. Wie erklärst du dir denn die große Bandbreite an den Symptomen, die das Vorhofflimmern machen kann?
Ich glaube, es spielt eine große Rolle, wie alt die Patienten sind. Wenn jemand sehr jung ist, dann ist das Herz natürlich noch sehr dynamisch. Das Vorhofflimmern wird sehr schnell übergeleitet, der AV-Knoten ist sehr schnell. Ich glaube, dass da eine höhere Symptomatik bei Jüngeren ist. Bei den Älteren ist es vielleicht dann etwas langsamer. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist aber so. Und dass da vielleicht dann eben das gar nicht so sehr gemerkt wird, dann haben wir natürlich Patienten, Dennis, du hast es letztes Mal mit Hanno gesagt, die Diabetes haben. Und Diabetiker haben ja sowieso eine ganz andere Wahrnehmung von Symptomen, weil Zuckermoleküle in den Nerven vorliegen. Dann spielt der hohe Blutdruck eine Rolle. Also das sind so die Dinge, die das beeinflussen können. Und natürlich, dann gibt es eine individuelle Bandbreite. Denn wir sehen das ja auch im Katheterlabor, wenn wir da in der Leiste mal punktieren, um eine Ablation zu machen. Früher haben wir es ja noch bei vollem Bewusstsein gemacht, mittlerweile nicht mehr. Aber da war natürlich dann der eine, der gesagt hat, wie schlimm, und der andere hat gesagt, ich merke gar nichts. Also das ist dann auch individuell alles sehr verschieden.
Ich glaube, es sind auch Persönlichkeitsstrukturen, denn wir kennen das ja auch alle. Es gibt Leute, die bei 30 Grad Hitze quasi ohnmächtig werden.
Und wie du.
Also ich würde ja sagen, dass ich extrem zäh der Hitze gegenüber bin. Ich muss dich korrigieren, das ist ein Vorurteil. Ich mag Hitze und komme damit gut zurecht, aber es gibt andere Leute, die das nicht tun. Ich glaube, es ist genauso mit dem Vorhofflimmern.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, nur wichtig ist, wir haben ja, Vorhofflimmern ist ja grundsätzlich jetzt nicht ganz dramatisch schlimm, aber der Schlaganfall, das ist ja das große Problem. Und deswegen rate ich auch allen, die so ein gewisses Alter, nehmen wir mal 65, überschritten haben, dass die dann doch auch mal regelmäßig nicht nur den Blutdruck messen, sondern auch mal den Puls. Also wie gesagt, gerade mal am Puls, am Handgelenk mal fühlen, ist der Puls regelmäßig, unregelmäßig, sodass die dann auch bei beschwerdefreiem Zustand erkennen können, ob der Puls vielleicht arrhythmisch ist, um dann zum Hausarzt zu gehen, um ein EKG zu machen und dann zu sehen, ob was vorliegt.
Um den Serviceblock noch was auszuweiten, was wäre ein normaler Puls? Wie viel muss man zählen?
Normal sagen wir 60 bis 100, darf auch mal ruhig 50 sein. Das ist so der normale Puls, wo man überhaupt nichts falsch macht. Aber du musst vor allen Dingen sehen, ob der Puls, die Pulsschläge hintereinander regelmäßig sind oder ob sie eher unregelmäßig sind. Wenn die Abstände unregelmäßig sind, dann doch mal lieber ein EKG machen.
Ist es denn so, dass die Patienten das dann dauerhaft spüren? Weil, oder gibt es Patienten, die das nur ab und zu mal spüren? Wie ist da der Verlauf des Vorhofflimmerns?
Also das Vorhofflimmern ist ja anfallsartig am Anfang. Das heißt, die Zündkerzen sind da, das Vorhofflimmern wird ausgelöst. Das Vorhofflimmern ist also nur eine elektrische Antwort dieser Bindegewebsfasern. Wenn man das Vorhofflimmern lässt, dann ist es so, dass Vorhofflimmern wiederum selber der Hauptantreiber ist für das Wachstum der weiteren Bindegewebszellen. Das heißt, im Grunde ist Vorhofflimmern ein Zeichen für diese Fibrose, für diese Bindegewebsstruktur, gleichzeitig aber auch einer, der das beschleunigt. Und wenn man das dann lässt, dann wird dann die Fibrose, das Bindegewebe, die Zündkerzen zunehmen. Was passiert? Das Vorhofflimmern hält an und irgendwann hört es nicht mehr von alleine auf. Es wird also dann eine anhaltende Form, heißt mehr Fibrose, grundsätzlich für uns eine schlechtere Prognose, das dann zu heilen.
Also am Anfang heißt das, haben die Patienten das nur meistens ab und zu mal. Ja. Und merken das vielleicht sogar gar nicht.
Oder umgekehrt. Erst oder merken sie es sehr, dann gehen sie in eine anhaltende Form über und dann kann man sich auch daran gewöhnen. Auch den Verlauf sehe ich relativ häufig.
Welche Möglichkeiten zur Diagnose hat man denn da?
Das Beste ist ja natürlich immer irgendwie ein EKG. Erstmal fühlen am Handgelenk, dann EKG. Und natürlich ist es schwierig, ein EKG in dem Moment zu machen, wenn ein Vorhofflimmern gerade da ist und nach einer Stunde ist es wieder verschwunden. Aber es gibt ja Möglichkeiten, wenn man den Verdacht hat, dass man dem Patienten sogenannte externe Event-Recorder gibt, also kleine Geräte, kriegen die 4 Wochen mit nach Hause. Wenn die das Gefühl haben, es ist Herzrasen da, legen sie es auf die Brust, drücken auf einen grünen Knopf und dann wird das EKG dokumentiert. Sehr einfach. Ich bin ja ein großer Verfechter allerdings von den Smartwatches. Also ich habe selber eine und bin ganz begeistert. Also die EKG-Qualität einer solchen Uhr ist so hervorragend, dass keine Schwester, kein Pfleger, kein Arzt der Welt ein besseres EKG macht. Also wenn man so eine Uhr zu Hause hat, drückt man auf einen Knopf, das EKG wird dokumentiert, direkt auf dem Handy dann auch entsprechend als PDF-Datei abgespeichert und schon ist die Dokumentation da, ja oder nein. Und die Uhren können ja mittlerweile auch selber ab einer Frequenz über 100 sagen, da ist was nicht in Ordnung. Also ich will jetzt nicht, dass jeder eine Smartwatch kauft, die ist ja auch nicht so ganz billig, muss man sagen, leider alles noch sehr teuer, aber trotzdem, wer sich dafür interessiert, auch die Älteren, merke ich, sind sehr interessiert. Neulich hatte ich einen 92-jährigen Patienten mit Smartwatch, der mir das EKG zeigte, also das ist schon ganz toll und das wird dann auch die Zukunft dann auch entsprechend prägen.
Und sie verhindern Ehestreit, die Uhren, denn man guckt beim Essen nicht mehr auf sein Handy und muss es öffnen, sondern kann ganz unauffällig die Fußballergebnisse überprüfen, ohne dass die Ehefrau merkt, dass man auf die Uhr guckt und eigentlich sich nicht mit dem Leben am Tisch beschäftigt.
Du guckst mich jetzt so streng an. Ich glaube, du hast mit meiner Frau gesprochen.
Meine eigene Erfahrung.
Also, meine nämlich auch.
Ich berichte aus meinem Leben. Ne? Die Uhr hat den Ehestreit drastisch gesenkt am Abendbrottisch.
Das Schöne ist ja, da gibt es ja einen Vibrationsalarm, den man selber spürt. Dann guckt man ganz unauffällig auf die Uhr und weiß, dass sein Lieblingsverein gerade 1:0 führt. Ja. Aber ansonsten nicht mehr aufs Handy gucken muss. Vollkommen richtig. Es gibt
da Parallelen bei uns.
Ja?
Ich merke das mal wieder.
Ja. Sehr praktisch. Ich schreibe schon mit, was wir so alles mit dem
Garten. Uns nur nicht verraten. Ne?
Nein.
Nein, auf keinen Fall.
Ziemlich genialer Plan.
Das Schöne an den Smartwatch-EKG ist ja tatsächlich, dass das ja auch von offiziellster Ebene auch zugelassen ist zur Diagnose von Vorhofflimmern. Ja. Viele Patienten, die ich in der Praxis habe, die gucken mich immer an, ich dachte, das wäre nur so eine Spielerei. Und für uns ist das ja wirklich ein totaler Dosenöffner für die Diagnose von
Vorhofflimmern. Du kannst das EKG so interpretieren, dass du wirklich weißt, ist es Vorhofflimmern oder nicht. Auch wenn da manchmal natürlich Vorhofflimmern draufsteht, muss es nicht unbedingt Vorhofflimmern sein. Das heißt, wenn jetzt der Computer, wenn die Apple, also jetzt sage ich schon Apple Watch, aber gut, jetzt sind wir dabei.
Wir haben noch
auf jeden Fall, Google. Es gibt noch zwei andere, alles, aber Samsung. Dann, wenn die dann sagen, Sinusrhythmus.
Und alle nehmen wir gerne an, falls sie uns zugeschickt werden sollten, zufällig per Post.
Auf jeden Fall, wenn die dann sagen, ja, es ist Vorhofflimmern, muss es nicht unbedingt sein. Also, aber man kann, wir als Experten am EKG eindeutig erkennen, ist es Vorhofflimmern oder ist es nicht Vorhofflimmern. Ja. Ne?
Was ja echt toll ist. Und man kann es dem Arzt ja 1:1 zeigen und im Gespräch zeigen.
Ja, man kann es sogar direkt per PDF, ja per E-Mail in die Praxis schicken. Also einfacher geht es ja nicht. Ne?
Es ist die Zukunft und ich glaube, da müssen wir uns darauf einlassen. Das ist einfach ein ganz großer
Wir sind schon Schritt. In der Gegenwart. Ich glaube, die digitale Gesundheit gehört dazu. Ich erwarte ja nur, dass jetzt irgendwann auch mal der Blutdruck gemessen werden kann oder vielleicht auch mal der Zuckerspiegel. Und wenn das dann der Fall ist, ist es eine Pflicht im Grunde um Uhr, die man als über 60-Jährige auf jeden Fall braucht.
Ich denke, beides technisch möglich und nicht mehr in weiter Ferne.
Das ist ein guter Weg. Ich mag das sehr gerne. Es gibt auch eine Sturz-App dabei, wenn man Fahrrad fährt. Das ist mir neulich beim Fußball passiert. Dann bin ich dann hingefallen und mein Sohn mich ein bisschen rüde rangenommen und plötzlich bekam ich von ihm einen Anruf und es hieß, bist du in Ordnung? Da habe ich gesagt, ja, ansonsten hätte er sofort den Notarzt und meine Frau verständigt, der ja mit den GPS-Daten weiß, wo ich war.
Dann wärst du mit dem Hubschrauber aus einem Garten geholt worden.
Genau, und zwar hier ins Krankenhaus Porz und da habe ich schnell drauf gedrückt, mir geht's gut und ich bin wach.
Oh je. Also wir fassen zusammen, wir brauchen ein EKG, welcher Art auch immer, 12-Kanal-EKG, Langzeit-EKG, 1 Tag, 7 Tage.
Völlig egal.
Ein Kanal über die Uhr. Ja. Wunderbar. Könntest du uns noch mal verraten, welche Erkrankungen oder Zustände förderlich für die Entwicklung von Vorhofflimmern sind?
Also es gibt 2 Gruppen. Die eine Gruppe ist scheinbar völlig gesund, so wie du, Hanno. Du fährst hier viel Fahrrad, du bist sportlich, machst nichts falsch, bist ein netter Mensch, alles tust du, aber kommst an, was ich bis jetzt erkannt habe. Und plötzlich ist das Vorhofflimmern da. Das heißt, da gibt es vielleicht eine Genetik. Vielleicht ist es aber auch so, dass du durch den Sport so viel gemacht hast, dass du eine Herzmuskelentzündung nicht erkannt hast. hast dann weiter Sport gemacht und dann ist dann durch die Ausheilung der Herzmuskelentzündung Bindegewebe entstanden, was dann eben diese Felsen im Rhein darstellen. Das heißt, die eine Gruppe ist sehr, sehr motiviert, beruflich engagiert, schlank, rank, macht viel Sport, hat Vohflimmern. Die andere Gruppe ist die, die genau das Gegenteil darstellt. Also die halt eben die kardiovaskulären Risikofaktoren, hoher Blutdruck, Zucker haben. Auch ein Schlafapnoe-Syndrom ist sehr häufig. Wenn Leute etwas kräftiger sind, dann können die nachts oft nicht so richtig atmen. Und dann entsteht sehr viel Stresshormon, was dann eben auch dann das Herz belastet. Das heißt, dann haben wir wiederum die Gruppe, wo wir auch nicht nur sagen, wir müssen das Vorflimmern behandeln, sondern auch im Grunde die Erkrankungen drumherum, vor allem die Risikofaktoren senken und das Gewicht senken. Die beiden Gruppen können Vorflimmern machen. Und da dadurch beides im Wachstum ist, viel Stress bei den jungen Typen, aber auf der anderen Seite auch dann natürlich die ungesunde Lebensweise bei den anderen Gruppen, dann haben wir dann wahrscheinlich auch die Erklärung, warum so viele Vorflimmerpatienten jetzt zusätzlich heranwachsen.
Ich finde ja ganz spannend, im Studium ist uns erstmal darüber gestolpert, das Holiday Heart Syndrome. Und auf unserem Sommerfest hatte ich das Gefühl, einige hätten es erleiden können. Aber es ist ja so, dass der übermäßige Alkoholkonsum an sich, und zwar wirklich große Mengen, zu Episoden von Vorflimmern führen können. Wie bewertest du das? Ist das für dich eine elektrische Störung in diesem Moment? Oder denkst du, dass da schon alle Gegebenheiten da sind und am Ende das Vorflimmern eigentlich vorliegt und dann nur immanent wird?
Also ich kenne das seit 30 Jahren. Und dann kommt dann einer, der gerade auf Mallorca ein kleines bisschen zu viel Gas gegeben hat. Ich würde das nicht überbewerten. Dann wird einmal der Sinusrhythmus, wenn es dann nicht von alleine zurückgeht, durch eine Kardioversion, also durch einen Elektroschock wiederhergestellt. Und dann sage ich, wir warten ab. Und wenn er dann in der Tat auch außerhalb dieses Alkoholgenusses jetzt wieder Vorflimmern hat, dann denke ich, ist alles da und dann muss man natürlich dann auch entsprechende Ablationen oder Medikamente geben. Aber einmal, glaube ich, hat jeder einen Schuss frei.
Aber müssen wir vielleicht erklären, für die, die nicht Englisch sprechen, Holiday Heart ist kein Name von einem Schlagersänger, sondern ist tatsächlich, weil es im Urlaub ausbricht. Dann.
Genau, weil im Urlaub der übermäßige Alkoholkonsum dann zu tragen kommt auf einer Feier und dann ist dieser Begriff geprägt worden, Holiday Heart.
Tony Holiday, den kennst du vielleicht gar nicht mehr. Das war ein ganz
bekannter. Er hatte nicht 7 Fässer Wein oder so gesungen?
Das ist schwer zu nehmen.
Ja, ja, also das würde passen. Da kommst du vielleicht her. Müssen wir mal nachgucken.
7 Fässer Wein, das hört sich viel an.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon viel darüber gehört, was Vorflimmern ist, wer es bekommt. Aber was macht Vorflimmern denn eigentlich so gefährlich? Warum reden wir da so viel darüber? Warum kennen alle das? Warum ist das so in der Mitte der Gesellschaft als Thema?
Ich glaube, die einen sind sehr betroffen, weil es einfach extrem unangenehm ist. Und aus dem Nichts heraus hat man nämlich genau dann, wenn man es nicht braucht, Vorflimmern. Im schlimmsten Fall auf einer kleinen Insel, wo man irgendwo im Urlaub ist. Und das ist natürlich das eine Problem. Die Symptome, die Beschwerden sind wirklich unangenehm. Das andere ist, wenn Leute über 65 sind und noch einen anderen Risikofaktor haben, wie zum Beispiel hoher Blutdruck oder Zucker, haben die ein hohes Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, wenn sie keinen Blutverdünner erreichen. Und dieser Schlaganfall ist natürlich klar, das ist eine große Bedrohung, führt auch zur erhöhten Sterblichkeit. Und leider Gottes habe ich auch jedes Jahr immer wieder 1-2 Patienten, die keinen Blutverdünner nehmen wollten, dann einen Schlaganfall bekommen haben. Die kommen dann immer zum Checkup einmal im Jahr zu mir, können das Rad nicht mehr umdrehen. Es ist dann ein trauriges Bild, wenn dann die Frau den Schlaganfall gezeichneten Mann oder umgekehrt dann hierhin begleitet und man da nichts mehr tun kann. Also der Schlaganfall, diese Angst vor dem Schlaganfall, ist das drohende Damoklesschwert.
Könntest du nochmal ganz kurz erläutern, wodurch der Schlaganfall verursacht wird beim Vorflimmern?
Früher haben wir ja geglaubt, dass das Vorflimmern direkt ein Blutgerinnsel erzeugt. Also in den 90er Jahren sind wir groß geworden, da hieß es, okay, Vorflimmern ist da. Das Herz kann also im Vorhof nicht richtig sich zusammenziehen. Das Blut wird wie Sahne geschlagen, weil das Vorflimmern es auslöst. Das ist aber falsch. Die Fibrose, die Bindegewebstrukturen, sind hochentzündliche Bereiche, die selber diese Trompen thrombogen bilden.
Also die Blutgerinnsel.
Richtig, das heißt, die Blutgerinnsel entstehen nicht nur während Vorflimmern, sondern auch im Sinusrhythmus. Habe ich also jemanden, der einmal Vorflimmern hatte, dann weiß ich, diese Bindegewebstruktur, die Fibrose ist da. Und wenn die Risikofaktoren hoch sind, braucht er einen Blutverdünner. Denn ganz interessant, wir haben so kleine Ereignisspeicher unter die Haut gelegt und dann ausgewertet und 70% der Patienten mit Schlaganfall und Vorflimmern hatten ihren Schlaganfall in einem Zustand, wo sie 3 Wochen vor im Sinusrhythmus waren. Also weg vom Vorflimmern. Vorflimmern ist nur die elektrische Antwort des bedrohlichen Substrats, dieses Unkrautgewebes im linken Vorhof. Das macht die Trompen, das macht die Blutgerinnsel und diese Fibrose, dieses Unkrautgewebe kriegen wir auch mit einer Ablation nicht weg. Das bleibt. Also bei Risikofaktoren geht dann nur der Blutverdünner, um dann sich zu schützen.
Muss denn jeder Patient einen Blutverdünner nehmen, der Vorhofflimmern hat?
Nein, auf keinen Fall. Es gibt Risikofaktoren, die werden dann addiert. Hat man 2 Punkte und mehr, dann muss man, also man muss nichts, aber wir Deutschen, Europäer, Amerikaner haben Leitlinien, die empfehlen das. Haben wir einen Risikoscore von 0, dann muss ich sogar warnen, einen Blutverdünner zu nehmen. Denn wenn ich hinfalle mit einem Blutverdünner und es kommt zu einer schweren Blutung, die dann noch schlimmer wird und das Risiko ist 0, das heißt, es gibt keine Schlaganfallgefahr, dann haben wir natürlich überbehandelt und dann darf man das nicht. Also man muss es differenzieren und das kann eigentlich auch nur ein sehr erfahrener Hausarzt, Internist, Kardiologe, aber es gibt klare Kriterien.
Ich glaube, es ist sehr individuell und du hast ja auf diesen risikoadjustierten, sagen wir mal, Punktesystem hast du von gesprochen und das finde ich immer wichtig, weil die Patienten fragen das ja immer mit der Blutverdünnung und wenn man da einen Wert von 1 hat, heißt das, dass man ein 1,3%iges Schlaganfallrisiko pro Jahr hat und das muss man dem Blutungsrisiko ausgelöst durch das Medikament gegenüberstellen und dann bleibt es manchmal auch eine individuelle Entscheidung und ich glaube, in deiner Sprechung, du siehst ja wirklich viele Patienten mit Vorflimmern, gehst du das auch individuell mit den Leuten durch und gehst auf die Leute ein und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dieses Risiko berechnet, aber die Schlüsse, die man rauszieht, sind immer individuell.
Im Grunde ist es so, der Risikoscore 0 ist völlig klar, keine Antikoagulation. Risikoscore 2 und mehr ist auch völlig klar, da muss man bei 1, das ist so, da lassen uns die Leitlinien etwas im Stich, die sagen, ja, müsst ihr mal besprechen, eher ja, aber es muss nicht und da ist natürlich dann individuell.
Ja, Dennis und ich, wir haben uns in der Vorbereitung genau zu diesem Risikoscore 1 ein paar Sportarten überlegt, die wir dir jetzt einfach mal vor die Füße werfen. Oha. Und du sollst einfach direkt antworten, ja oder nein, Antikoagulation.
Im Sinne von was gut tut an Sport oder was schädlich ist.
Nee, ob man, wenn jemand diesen Risikoscore von 1 hat, wo man die Blutverdünner nehmen kann, aber nicht muss, ob der Professor Horditz den Patienten dann raten würde, bei dieser Sportart die orale Blutverdünnung, die Blutverdünnung einzunehmen oder die Blutverdünnung nicht einzunehmen.
Ja, verstehe. Ja, und natürlich auch, soll man diese Sportarten noch machen, wenn man eine Blutverdünnung einnimmt, schwingt ja in dieser Frage auch ein bisschen mit. Mhm. Ich starte mal, Marc.
Ja.
Bungee Jumping.
Von der Leber weg?
Also bei Bungee-Jumping würde ich auf jeden Fall abraten, allein schon, weil ich Höhenangst habe und gar nicht zumuten kann, dass mein Patient sowas durchführt. Wenn er jemand ist und sein Lebensglück hängt davon ab und er sagt, ich werde jetzt 60 und möchte einmal im Leben diesen Kick noch haben, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir das, aber dann müssen wir vorher natürlich checken, dass der Blutdruck in Ordnung ist, dass alle anderen Bedingungen stimmen. Ich habe einen Patienten gehabt, der wollte unbedingt zum 60. nochmal auf den Kilimanjaro hoch. Wir haben das hingekriegt und dann ist er glücklich. Es gibt also nichts, was ich irgendwie verbieten muss, aber eher grundsätzlich würde ich doch da eher abraten.
Kampfsport.
Mit Blutverdünner abraten, auf jeden Fall.
Fußball.
Ist möglich.
Klettern.
Würde ich mit Einschränkungen nennen, wenn es jetzt, sagen wir mal, an der steilen Wand nach oben ist. Na gut, dann spielt es auch im Ende keine Rolle mehr, mit oder ohne Blutverdünner. Das ist jetzt mal überspitzt formuliert. Aber eigentlich, das eigentliche Klettern ist eigentlich auch mit Blutverdünner möglich. Ja. Ja.
Tiefseetauchen, ich meine nicht Schnorcheln.
Ja, ist erlaubt, kann man machen. Aber natürlich gibt es da auch dann immer die Regel, dass man einmal im Jahr sich checken lässt. Und dann muss der Gutachter dann auch grünes Licht geben. Dabei geht es aber eigentlich gar nicht so sehr um den Blutverdünner, sondern mehr um Herzerkrankungen, Herzschwäche, Bluthochdruck, dass diese Dinge stimmen.
Manuel Neuer lässt grüßen. Skifahren?
Skifahren ist möglich, aber auch da habe ich auch einen Fall, wo jemand hingefallen ist, hatte einen Blutverdünner, ist auf den Kopf gefallen, geblutet, Wachkoma. Also das sind so die Dinge, die können passieren und das ist natürlich dann immer irgendwie abhängig, aber wenn ich einen Blutverdünner habe, muss ich so ein bisschen das Risiko einschätzen können. Trotzdem, ich würde jetzt kein generelles Verbot für irgendetwas aussprechen.
Ja, Hannos Leidenschaft, Bodybuilding.
Ja, dann möchte ich mal was sehen, ne? Aber ansonsten darf er es gerne weitermachen. Mal sehen. Vielleicht deine Proteine vielleicht nochmal zusätzlich nehmen. Ne?
Motorradfahren?
Ja, ist auch kein Problem wie Autofahren, da gibt es keine Einschränkungen.
Schlammcatchen,
sehr interessant. Ist erlaubt. Man fällt ja weich.
Marathon?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja einer, klar, logisch, der ist ja ich bin ein großer Verfechter von Sport. Also jeder, der Vorflimmern hat, jeder, der auch einen Blutverdünner nimmt, kann vernünftig und muss Sport machen. Denn Sport führt ja dazu, dass man schlank ist, dass man niedrigen Blutdruck hat. Und gut, gibt manche Sportler, die wirklich Vorflimmern entwickeln, aber es sind dann meistens richtige Extremsportler. Interessant, 10% meiner Leistungssportler, die wir analysiert haben in den Studien, haben Vorflimmern. In der Gesamtbevölkerung nur 2%. Also Leistungssport, Stress führt auch dazu, dass der Vorhof größer wird, die Zellen werden gezogen, dann kommt es zu kleinen Einrissen, die entzünden sich, können dann auch durch Bindegewebe ausheilen. Also Leistungssport, gerade Fahrradfahrer sehen wir sehr häufig, die dann eben so statt 49 nur noch 48 Gramm fahren können, haben oft dann Vorflimmern, was wir dann applaudieren müssen.
Ich komme jetzt hier beim Auto, ist dir klar, ne?
Ja, ja. Das wiederum führt aber auch zu einem Risiko, Vorflimmern zu kriegen, wie du es auch machst.
Teufelskreis.
Einfach mit einem normalen Mittelweg-Augenmaßen, ne? Verstand.
Wenn man noch keinen Vorflimmern hatte oder hat, ne, was kann ich tun, damit ich es nicht bekomme?
Sehr schwierig. Es gibt kaum präventiv irgendwelche Empfehlungen, weil ich gerade auch gesagt habe, es gibt Leute, die wie wir, glaube ich, alles versuchen normal gut zu machen. Der eine ist Proteine, der andere Haferflocken. Am Ende kriegt er doch Vorflimmern, weil die Genetik, die Entzündung eine Rolle spielen und wir können es nicht vorweg sagen. Aber natürlich Vermeidung von Übergewicht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die andere Gruppe hat halt eben häufig Vorflimmern durch Übergewicht. Denn um das Herz herum kann Fett entstehen. Und Fett um das Herz herum ist ein eigenes Substrat für die Entstehung von Erregungskreisen und Vorflimmern. Und das kommen wir auch nicht ran. Selbst wenn wir mit der Katheterablation von der Innenhaut versuchen zu abladieren, das Fettgewebe ist so dick, dass wir es nicht wegkriegen. Wie kriegen wir es weg? Indem der Patient es selber verbrennt, indem er wieder Gewicht reduziert. Also ich glaube, wenn man das so auf eine Formel bringt, pass auf, dass du nicht übergewichtig wirst, das würde viel helfen. Denn damit sind auch andere Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Zucker, Schlafapnoe-Syndrom dann auch entsprechend vermeidbar.
Ich möchte gerne was einhaken, weil ich das wichtig für die Aufklärung finde. Es wird ja doch sehr viel, werden Mikronährstoffe verschrieben, verordnet, empfohlen. Du kennst das Tromcadin genauso wie wir, ist ein sehr teures Präparat, was Patienten mit Vorflimmern nehmen, aber was auch zur Vermeidung von Vorflimmern besteht. Und ich habe mal in die Liste der Stoffe, die da drin sind, nachgelesen. Und da ist halt Kalium, Magnesium drin, Vitamin B12 und Folsäure, Niacin und das aus Hannos Faltencreme ist da noch drin, Coenzym Q10, ne? Damit er auch schön bleibt.
Die Faltencreme offensichtlich.
Da fragt man sich natürlich, was bringt das, diese Stoffe regelhaft einzunehmen? Kann das einen schützenden Effekt haben oder ist das eher was, wo du sagst, naja, da glaube ich nicht, dass das irgendwas bringt?
Also ich habe noch nie gesehen, dass jetzt irgendwie dauerhaft durch Tromcadin irgendwas verbessert wird. Wenn die Triggerzellen da sind, sind sie da. Wenn jemand normal sich ernährt, dann wird er auch genügend Kalium und Natrium und Magnesium haben. Manchmal ist es psychologisch ganz gut. Ne? Denn letztlich ist es ja auch so, dass das vegetative Nervensystem Anschluss an die falschen Zündkerzen hat und das Vorflimmern auslöst. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen anfange, ein bisschen ruhiger zu werden, dann ist das gut für den Erhalt des Sinusrhythmuses. Also wenn ich jemandem sage, hier kriegst du Tromcadin, dann macht man nichts falsch und gleichzeitig hast du etwas und dann denkt man dran, man glaubt daran, dann kann das vegetative System beruhigt sein, weil es heißt, ich kriege das ja nicht. Also so würde ich das bewerten, also dass das jetzt einen Einfluss direkt hat, das glaube ich nicht. Aber insgesamt muss man versuchen, natürlich dann auch in solchen Situationen das seelische Gleichgewicht wiederzubekommen. Und viele Patienten, die ich so sehe mit Vorflimmern, haben das eben durch Stress, durch den Beruf verloren. Und deswegen auch eine Studie über Meditation. Eine Gruppe hat Meditation gemacht, die andere hat keine gemacht. Am Ende waren die Häufigkeiten der Vorflimmer-Episoden in der Meditationsgruppe danach geringer. Es kam zwar immer wieder, verhindern konnte man es nicht, aber es war deutlich besser. Also insofern macht es Sinn, neben all diesen anderen Dingen lieber so etwas zu machen. Sport, Meditation, Yoga, als jetzt irgendwie noch zusätzliche Medikamente. Gut, der Apotheker freut sich, aber letztlich bringen tut es im Endeffekt nichts.
Aber sind es verschreibungspflichtige Medikamente, die du erwähnt hast, oder ist das so Nahrungsmittelergänzung, was man so
tut? Ja, genau, Mikronährstoffe, Nahrungsmittelergänzung.
Also okay. Boris Becker hat früher immer eine Banane gegessen, genau. Das weiß ich. Und dann hat er den nächsten Satz aber auch gewonnen.
Aber ich glaube auch, wenn man sich so Produkte kauft, dann würde ich ja empfehlen, in den Drogeriehandel zu gehen und dort die um ein Zehntel preiswerteren oder ein Zehntel des Preises betragenden Produkte zu kaufen. Und da, glaube ich, wird auch sehr viel Geld verdient.
Absolut. Wird überhaupt grundsätzlich mit allem sehr viel Geld verdienen, wenn ich das so sehe.
Nein,
wir müssen seriös sein, das sind wir ja auch.
Wir machen es nur für die Klickzahlen.
Ja. Das ist die neue Währung, leider.
Ja, aber das Vorhofflimmern ist ja eine so große, breite Masse. Und ich kann nur empfehlen, was ganz wichtig ist, dass man wirklich, ist ja schön, wenn die Patienten zu uns kommen. Ich freue mich riesig über jeden, der kommt. Aber letztlich ist es so, dass man nicht unbedingt zu uns kommen muss. Aber man muss ein großes Zentrum nehmen mit erfahrenen Menschen, die wirklich viel, viel Vorhofflimmer-Patienten sehen, auch viele Ablationen machen. Wir sind ja ein großes Vorhofflimmer-Zentrum geworden, auch zertifiziert. Und wenn ich dann manchmal andere Abteilungen sehe, in anderen Kliniken, die dann vielleicht 2 Ablationen in der Woche machen, wir machen 5, 6 am Tag, da ist dann halt auch der große Unterschied. Und ich glaube, da ist die Qualität ganz, ganz wichtig. Ne? Zuschauer, Zuhörer müssen natürlich jemanden haben, mit dem sie auch reden, wo sie auch Vertrauen haben, wo sie auch merken, da kommt was zurück und nicht einfach so einen Aufklärungsbogen durch die Tür geschoben bekommen.
Noch ergänzend zur Vorsorge. Als hätten wir uns mit der ESC abgesprochen, also unserer Dachgesellschaft in Europa der Kardiologen, ist jetzt ein neuer Risikoscore rausgekommen, der sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in Zukunft Vorhofflimmern bekomme, anhand meiner Risikofaktoren, die ich habe. Wir teilen ja ein in Risikofaktoren, die modifizierbar, also veränderbar sind, und Risikofaktoren, die nicht veränderbar sind. Da spielt zum Beispiel das Alter eine Rolle. Ich kann ja nichts dafür, dass ich über 65 bin. Das ist nicht veränderbar. Ja. Also noch nicht. Elon Musk, der aber macht da bestimmt was immer mit Google zusammen im Keller. Ja, aber noch geht das nicht. Und dieser Score ist genau dafür gemacht worden, zu gucken, welche modifizierbaren Risikofaktoren gibt es. Und dazu gehören halt auch das Übergewicht, was du schon erwähnt hast. Also ab einem BMI von über 30 habe ich ein erhöhtes Risiko. Das Rauchen gehört zu den modifizierbaren Sachen. Der Alkoholkonsum, ne, Stichwort Holiday Heart Disease, das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, und das Schlafapnoe-Syndrom und die arterielle Hypertonie. Und wenn ich an diesen Sachen arbeite, ja, wenn ich da immer im grünen Bereich bin, dann ist das Risiko, Vorhofflimmern in den nächsten 16 Jahren zu entwickeln, kleiner als 4%. Wenn ich aber von allem irgendwie etwas habe und ein bisschen älter bin, dann steigt das Risiko, bis zu 30% Vorhofflimmern zu entwickeln. Das heißt also, wenn man daran arbeitet, dann ist es statistisch gesehen so, dass man keinen Vorhofflimmern entwickelt, quasi.
Also du bist natürlich noch sehr jung, Hanno, aber wenn du irgendwann mal die 50 überschritten hast, wirst du merken, dass es jedes Jahr noch schwieriger wird, schlank zu bleiben, um die Risikofaktoren zu verhindern. Ich tue ja alles, aber trotzdem, es ist schon sehr anstrengend. Und man muss sagen, dass dann in der Woche an Kohlenhydraten wenig übrig bleibt, die man essen kann. Man muss immer noch ein bisschen mehr Sport machen. Das klappt, es macht auch unglaublich viel Spaß, aber es gibt auch viele, die mit Sport nicht viel anfangen können. Für die ist es oft ein Problem. Aber umso wichtiger, was du gesagt hast, dass man es versucht, dann doch umzusetzen.
Und genau, es soll auch eher motivieren.
Vollkommen klar. Wirken. Und die Alltagsbewegung, das betonen wir ja auch eigentlich immer, dass wir sagen, Treppen laufen, zu Fuß einkaufen gehen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die kleinen Sachen, genau. Die machen sehr viel aus, und es muss nicht immer der Leistungssport sein und das Joggen und der Marathon, sondern Bewegung im Alltag, das ist das, glaube ich, was wichtig ist. Ja.
Hörtipp Folge 2, bei Diabetes ähnliche Punkte, da
Bewegung und Ernährung. Wir wiederholen ja im Grunde genommen trifft das ja für so viele Risikofaktoren. Deswegen, wenn man sagt, versuch schlank zu bleiben, damit hat man eigentlich schon fast alles erfüllt. Ne?
Ja. Und BMI kleiner 30 ist ja jetzt auch, also 29 ist jetzt auch nicht Körperfettanteil 5%.
Kommt drauf an, wie groß man ist.
Also der 9 Meter Hanno, ne? Wir müssen auch zum wirklich letzten großen Punkt heute kommen. Jetzt geht es darum, jetzt habe ich das Vorhofflimmern, jetzt ist es passiert.
Ja.
Jetzt habe ich schon gehört von dir, ich muss zum Experten gehen. Das, glaube ich, ist ganz klar. Das muss jemand behandeln, der sich damit auskennt. Ein großes Zentrum, so wie du eins leitest. Die Frage ist dann, was rät mir denn dieses Zentrum? Was mache ich denn und wann mache ich was?
Früher hätten wir gesagt, wir warten mal ab und gucken mal, wie es weiter wird. Jetzt, nach der Analyse der letzten Daten der letzten Jahre, ist für mich völlig klar, wenn ich Vorhofflimmern habe, 2-3 Mal, habe Beschwerden, fühle mich nicht dabei wohl, bin sogar vielleicht noch jung und dynamisch und kann mir auch gar nicht vorstellen, dauerhaft Tabletten zu nehmen, dann ist klar, früh applaudieren. Denn was ich gerade gesagt habe, wenn wir Vorhofflimmern zulassen, wird das Vorhofflimmern selber das Bindegewebe weiter zum Wachstum führen. Und je mehr Wachstum, desto schwieriger ist es und desto schlechter sind die Erfolge. Das heißt, wir begleichen das mit Unkrautzellen im Beet zu Hause. Wenn ich die so lasse und sage, ach, lass das Unkraut mal liegen, dann gucke ich nächstes Jahr rein und der ganze Garten ist voller Unkraut. Mhm. Den kriege ich nicht mehr hin. Das heißt, je früher ich applaudiere, desto besser ist es. Und deswegen sind wir auch sehr offen für die neuen Patienten. Das heißt, wir müssen alles tun, um Vorflimmern früh zu erkennen und alles tun, damit das Vorflimmern niemals in eine anhaltende Form übergeht, weil dann ist der Prozess schon fast verloren. Also früh applaudieren halte ich für eine sehr, sehr wichtige Option. Und die Option ist ja mittlerweile sehr leicht umsetzbar. Wir applaudieren in einer Stunde mit einem Vereisungsballon. Das geht ganz einfach. Früher habe ich 6-7 Stunden gebraucht. Am nächsten Tag hatte der wieder Vorflimmern. So war es in den Anfang der 20er, also 2000er Jahre. Und jetzt machen wir das. Und die Sache ist eigentlich in 70-80% mit einem Eingriff beim frühen Vorflimmern schon erledigt.
Wenn ich dich richtig verstehe, gibt es aber erstmal prinzipiell zwei Möglichkeiten, um den normalen Rhythmus aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das ist einmal das interventionelle Verfahren, das heißt, wir machen was am Patienten.
Ablation.
Genau, und zum anderen gibt es aber auch Medikamente, die den Rhythmus erhalten, den normalen Sinusrhythmus erhalten. Könntest du dazu noch mal was sagen,
klar,
wie diese beiden Dinge zueinander
stehen? Für mich verschiebt sich das enorm, also weg von den Medikamenten hin zur Ablation. Klar, die Leitlinien sagen, beides ist gleichwertig und man sollte sogar auch erstmal einen Medikamentenversuch starten. Nur wenn ich dir jetzt sage, pass mal auf, nimm jetzt mal morgens und abends Flecainid, das machst du doch nur 2-3 Wochen. Außerdem dadurch wird der Puls noch langsamer und der Sportler, der junge Mann, der hat ja dann noch einen langsamen Puls, das hält der nie durch. Kann man gerne drüber sprechen, am Ende kommt sowieso das Vorflimmern wieder, trotz des Medikaments. Also rate ich doch eher, dann eben das Vorflimmern früh zu applaudieren. Bei Älteren sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Da würde man sagen, ach, warten wir mal ab. Aber das Problem ist, wenn Patienten herzkrank sind, dürfen die nicht alle Antiarrhythmika nehmen. Da bleibt dann nur noch Amiodaron übrig. Und das hat so viel Nebenwirkung, das Amiodaron, dass das Medikament mehr Schaden dann bringt, als die eigentliche Ablation. Also am Ende machen wir uns nichts vor, auch wenn die Leitlinien dann natürlich noch nicht ganz so offensiv sind. Ich prognostiziere, die nächsten 5-10 Jahre wird die Ablation die überragende Therapie des Vorflimmerns sein.
Und man muss ja sagen, man überlegt sich jetzt, man hat 3-4 Mal im Jahr Vorhofflimmern, die Episoden vielleicht auch mit einem Elektroschock nur zu behandeln. Und dafür nehme ich das ganze Jahr 365 Tage Präparate ein mit all ihren Nebenwirkungen.
Und kriegst trotzdem Vorhofflimmern.
Ja. Ja, da muss man sagen, ich glaube, ich stimme dir dazu, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir da auch eine Umänderung der Leitlinien auch kriegen werden und das deutet alles davon hin.
Auch die ersten Studien haben ja gezeigt, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber dass bestimmte Patienten auch durch Vorflimmern auch am Ende eine Herzschwäche entwickeln können. Und das zu verhindern, indem man früh applaudiert, ist die einzige Möglichkeit. Also es spricht sehr viel dafür, dass das in die Richtung geht. Die Daten sind noch nicht alle komplett da, aber von der ganzen Idee, und ich habe ja seit Jahren immer wieder so ein bisschen vorhersehen können, wo es hinging, ob das die Ablationstechnik war oder ob es die Indikation war. Ich habe mich immer bestätigt gefühlt und auch da sehe ich eigentlich die Reise, wo sie hingeht.
Ich war ja früher gerne Skifahren und war immer in Sölden im Fire and Ice. Das ist ein berühmter Après-Ski-Laden.
Ich möchte jetzt, ist das ein Tipp?
Es ist ein Tipp
für Holiday Hard.
Das machen wir hier auch, Podcast. Und es gibt aber auch eine berühmte Studie, die mir dann ein paar Jahre wieder kam, die Fire and Ice-Studie. Da muss ich immer an Sölden und Après-Ski denken.
Ja.
Und diese
Studie, an Professor Cook.
So müssen wir an verschiedene Sachen denken. Und diese Studie hat ja eigentlich keinen Unterschied gezeigt zwischen dem Kälteballon und dieser Punkt-für-Punkt-Stromverödung. Wann empfiehlst du denn welchem Patienten was?
Man muss fairerweise sagen, das war eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Das heißt, sie war so angelegt, dass Vereisung nicht besser sein konnte als Strom. Es sollte nur gezeigt werden vor vielen Jahren, dass die Vereisung mindestens genauso gut ist wie Strom. Das hat sie auch gezeigt. Hätte man sie anders angelegt, glaube ich, wäre es auch anders geworden. Aber ich bin ein großer Verfechter von Eis, weil der Ballon viel, viel einfacher zu applaudieren ist. Dieser Ballon wird vor der Lungenvene, vor den Triggerzellen, den Zündkerzen positioniert. In 3 Minuten wird Lachgas in den Ballon hineingepresst unter sehr hohem Druck. Es entsteht eine Verdunstungskälte von minus 80 Grad. Das erzeugt natürlich dann die Eiskristalle in den Zündkerzen, die dann automatisch dann nicht mehr leiten können. Das können wir durch einen Katheter überprüfen, der durch den Ballon in der Lungenvene liegt. Und dann sind wir nach 3 Minuten mit einer Lungenvene durch. Wir haben 4 Lungenvenen und das ist natürlich viel, viel komfortabler als mit dem Stromkatheter, wo man dann drumherum gehen muss, Punkt für Punkt. Strom ist auch nicht so ganz einfach, da können auch mal Trompen entstehen, dann entstehen Lücken. Wer Strom machen möchte, darf das. Aber wir sind vor 5, 6, 7 Jahren schon zu Kryo übergegangen. Und ich glaube, das war genau das richtige Verfahren. Und ich glaube auch hier, dass zukünftig die Ablationstechniken mit dieser Single-Shot-Methode, mit dem Ballon, führend umgesetzt werden wird. Aber im zweiten Eingriff kann man natürlich dann Strom einsetzen.
Also du meinst, da sind wir mit der Lungenvene durch, dass du damit fertig bist und nicht, dass du die kaputt machst.
Jetzt nein.
Genau.
Wir sind elektrophysiologisch durch. Das heißt, dann kann da aus der Lungenvene die Triggerzelle nicht mehr die Aktivierung dann in den Vorhof reinfeuern. Das heißt, wir haben praktisch so einen Isolationsring gemacht und damit sind wir dann durch.
Und ist das wie eine Herzoperation, wo der Patient dann in Vollnarkose ist und wochenlang im Krankenhaus liegt? Oder,
Nein, ist das? Sehr schonend. Die Patienten kriegen vorher noch ein Schluckecho, damit kein Blutgerinnsel eventuell Komplikationen machen kann. Und der Eingriff erfolgt in Kurznarkose, wie bei einer Magenspiegelung mit Propofol. Er kriegt nichts mit, dauert etwa eine Stunde. Wir punktieren die rechte Leistenvene dreimal. Und dann nach dem Eingriff, dann geht der Patient ins Überwachungszimmer, wird dann wach, dann ist dann Schwester Maria oder Schwester Barbara da, sagt alles gut, dann geht es auf die Station, am Monitor, bleibt eine Nacht da, nächsten Tag sind wir dann zur Visite da und dann geht schon nach Hause.
Jetzt will ich nochmal 2 Schritte zurückgehen. Ich weiß, ihr seid ja beide interventionelle Elektrophysiologen und wenn man einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel.
Also Dennis und Marc.
Genau.
Nicht, dass ich da
reingehe. Noch nicht.
Und ich bin außer Dienst, würde ich sagen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann empfiehlst du den jüngeren Patienten, die ein strukturell erstmal unauffälliges Herz haben, die hochsymptomatisch sind, frühzeitig eine Strategie, bei der der normale Rhythmus erhalten bleibt. Und das am besten mit einer Ablation. Im umgekehrten Fall, welchen Patienten würdest du denn das Vorhofflimmern akzeptieren und sagen, gut, das ist jetzt so. Ich glaube, dass wir machen das lieber konservativ. Was sind das für Patientengruppen, wo du da so einsteigen
kannst? Im Grunde ist für die Ablation der jungen Patienten kein Alter nach oben. Auch der 92-Jährige aus Bochum mit seiner Smartwatch wurde applaudiert, erfolgreich applaudiert, hat eine hohe Leistung und das Vorhofflimmern ging und kam. Ja. Wenn das Vorhofflimmern aber schon anhaltend ist und wenn das Vorhofflimmern länger als ein Jahr durchgehend vorliegt, weil niemand irgendwie auf den Gedanken kam, da mal was zu tun, dann glaube ich, ist das Vorhofflimmern leider Gottes schon so weit chronifiziert, dass es kaum noch erfolgreich behandelt werden kann. Man kann es versuchen, aber dann würde ich eher zurückhaltend sein. Die anfallsartigen Vorhofflimmer, egal wie alt, das sind die, die idealerweise ablatiert werden können. Und da spielt es keine Rolle, ob man 70, 80 ist, das ist auch von den Studien her klar. Es gibt keine erhöhten Komplikationen, wenn man in einem entsprechenden Fachzentrum, zertifizierten Fachzentrum, idealerweise in einem von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifizierten Vorhofflimmerzentrum
ablatiert wird. Ist das unser Krankenhaus?
Ja, und wir waren auch das erste in Nordrhein-Westfalen, aber das müssen wir nur beiläufig erwähnen. Viele dazugekommen, wir schätzen uns, wir haben eine tolle Community, auch die Elektrophysiologen untereinander, viel Kontakt zu den anderen Zentren. Es gibt auch überhaupt keine Konkurrenz, weil wir so viele Patienten mit Vorhofflimmern haben und uns so gut verstehen. Also es gibt da kein Problem. Das macht mich natürlich auch sehr glücklich, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit der 90er, wo unsere Chefärzte ja vorher, unsere Chefs ja noch ein bisschen anders strukturiert waren. Wir gehen da anders mit rum. Und wenn jemand auch eine zweite Meinung haben möchte, dann kann ich es nur begrüßen und rufe selber sogar noch einen anderen Kollegen an, wenn der Patient es möchte, um ihm dann auch diese Möglichkeit zu geben. Und was ich auch mal sehr gut empfehlen kann, ist die Deutsche Herzstiftung. Das ist sehr seriös, weil ansonsten im Netz kann ja aus Vorhofflimmern schnell mal Kammerflimmern gemacht werden. Deswegen, Deutsche Herzstiftung ist sehr, sehr gut, was da drin steht. Oder dann eben die Homepage von den entsprechenden Fachzentren.
Ja, ich habe noch einen wichtigen Punkt.
Ja.
Ablation, ich bin auch selber absolut überzeugt davon. I love Sinus Rhythm, war immer mein Motto.
Oh.
Aber...
Hast du ein T-Shirt von?
Ein T-Shirt von, da war da sicher.
Unterhosen.
Ja, das war sehr persönlich.
Jetzt war ja ein Eis, ne?
Ja, war ein Eis, habe ich zumindest an. Aber... Es ist ja nicht so, dass man eine 100% Erfolgswahrscheinlichkeit hat, sondern es gibt gute Daten dazu, wie erfolgreich, bei welcher Art von Vorhofflimmern das ist. Aber warum ist es nicht 100%? Was macht es eigentlich so schwierig, immer zu 100% den Erfolg zu erreichen, den wir uns für unsere Patienten wünschen?
Den besten Erfolg haben wir bei dem anfallsartigen Vorhofflimmern, der liegt bei 80%. Die anderen, die nicht klappen, liegen daran, dass die einfach irgendwelche Triggerzellen haben, die an sehr atypischen Stellen vorliegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht etwas Bindegewebe im Herzen vorliegt, was wir noch nicht richtig analysieren können. Wir haben eine neue Wunderwaffe, wenn ich das sagen darf. Wir haben ja früher bei dem 3D-Mapping-System immer einen Katheter genommen, das ist der sogenannte Pentaray, also 5 Arme mit 4 Elektroden auf jedem Arm und haben dann dort das gesamte gesamte Gewebe dargestellt, farblich kodiert. Jetzt haben wir den Octaray, also 8 Arme, und da sind dann so viele Elektroden drauf, dass wir am Ende 48 haben. Das ist von der Auflösung so wie der Unterschied von HD zu UHD. Und jetzt sehen wir doch bei vereinzelten Patienten, die dann trotz des zweiten Eingriffs wieder Vorflimmern hatten, mit dem neuen Katheter eine Fibrose, ein Areal, das wir vorher nicht gesehen haben. Das heißt, die Auflösung wird jetzt besser, und deswegen nach der Zündkerze und dem Unkrautgewebe und dem Felsen im Rhein ist jetzt die Wunderwaffe da.
Also wenn Thanos und Dr. Octopus ein Kind machen würden,
wäre das
ein
Katheter. Ja.
Was bekomme ich in der Diskothek, wenn ich ein Octaray bestelle?
Ja, das müsstest du besser wissen als ich. Also früher gab es das noch nicht.
Holiday Heart, musst du sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Mir schwebt noch im Kopf, der Ablation kann man das übersetzen. Ich brauche immer so Smalltalk-Wissen, wenn mich jemand fragt.
Es kommt vom Lateinischen, heißt auferre, abtragen. Aber wir tragen bei der Ablation nichts ab. Das war damals so irgendwie genannt worden. Wir gehen ja hin und führen Energie in eine Zelle, die da nicht mehr leiten kann. Aber da kommt das Wort her.
Und zwar. Gut, nehme ich mit. Und ich muss ja auch immer, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich heute von Hanno nicht gefragt worden bin. Was sind denn die Risikofaktoren oder was sind die Key-Messages, die du mitnimmst, Lars? Stelle ich mir die Frage.
Was ist denn die Key-Message, die du mitnimmst, Lars?
Ein Klassiker ist ja immer frühzeitige Erkennung, hilft, glaube ich. Ne? Auch in dem Fall. Ich hoffe, dreimal nicken. Das ist sehr beruhigend für mich. Und ja, es kann leider auch tödlich verlaufen, wenn man nicht aufpasst. Also ist die frühzeitige Erkennung doppelt sinnvoll, schätze ich. Ne?
Das ist absolut richtig.
Die Schlaganfallgefahr, das ist das, was dann dahinter steckt. Sehr gut. Also Lars, du hast jetzt schon mal sehr viel gelernt und ich hoffe, dass unsere Zuhörer da auch einiges mitbekommen. Ja, er wird immer besser.
Er darf nur mitmachen, das ist ja die Abfrage, wenn er ein Drittel der Folge wiederholen kann.
Ja, dann ist aber noch ein bisschen Luft nach oben.
Genau, ich habe relativ wenig Zeit auch immer. Was schade ist, aber nun gut, vielleicht wird das noch besser. Was wollen wir noch erwähnen? Es gibt noch Patientenveranstaltungen, die man vielleicht erwähnen könnte, aber da bin ich nicht der Experte,
das müssen andere erzählen. Marc, das musst du sagen, wir haben eine ganze Menge Patientenveranstaltungen im Gürze nicht und da freuen wir uns auch alle drauf und wollen natürlich jetzt unbedingt aktiv Werbung machen dafür, sag mal.
Unbedingt, das machen wir ja jedes Jahr, nur durch die Pandemie durfte ich das nicht mehr. Ich habe es ja früher immer maritim gemacht, bis zu 1200 Leute. Jetzt gehen wir in Gürzenich.
Wir bleiben in Köln.
Das heißt, wir bleiben in Köln, selbstverständlich. Und zwar am Dienstag, den 5. September von 15 bis 18 Uhr im Gürzenich. Kostenfrei, selbstverständlich, machen wir eine Veranstaltung, Herz- und Gefäßtag des Krankenhaus Porz am Rhein. Und da werden wir dann über viele Dinge reden, sehr einfach und in kurzen Formen. Das heißt, das würde ich nur sehr empfehlen, da dabei zu sein. Anmeldung ist nicht notwendig, vorbeikommen, der Laden wird voll, deswegen früh um 14 Uhr, 14.30 Uhr da sein und einen schönen Platz bekommt.
Ich glaube, das ist ganz toll, dass man die Bürgerinnen und Bürger hier aus Köln so mitnimmt und auch in dieses Krankenhausleben auch mit einbindet
ich
und
auch,
dass
wir haben auch
Aufklärung betreibt.
Wir haben auch einen Prominenten, also zumindest die ältere Generation.
Ich komme.
Ja. Jürgen Hingsen. Die etwas Älteren kennen ihn als C-Kämpfer und Hanno weiß schon wieder gar nicht, wer das ist. Aber gut, der ist da und der hat ja auch jetzt eine neue Sport-App entwickelt. Wir reden natürlich über Vorflimmern, über Stents, über hohen Blutdruck, über Herzschwäche, Herzklappen. Also all diese ganzen Dinge werden da erwähnt.
Wer nicht kommt, ist selber schuld.
So ist das.
Unbedingt, unbedingt. Und wer nicht Fragen an uns schickt, ist auch selber schuld. Hanno hat mich gerade angetippt und gesagt, es gibt ja bestimmt in der Community noch ein paar Fragen, die vielleicht noch unter den Nägeln brennen in Sachen Vorflimmern.
Unbedingt.
An uns schicken.
Ja.
Wir beantworten die.
Wird alles beantwortet, sonst machen wir noch eine zweite Sondersendung, nur zur Beantwortung der Fragen.
Oh ja. Aber auch zu allen anderen Themen.
Zu den Haferflocken.
Wir haben quasi eine Online-kardiologische Sprechstunde und wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten, nur mit Expertenwissen. Das ist, glaube ich, ein ganz attraktives Angebot.
Unbedingt, ja. Es kamen ja schon einige. Also die Menschen, die sich auch schon mal freuen, die kommen natürlich mit in den Pool rein, logischerweise.
Ja. Marc, es war sehr schön, dass du dabei warst, Marc.
Ja, und ich freue mich, dass ich auch bei euch sein durfte, in eurer jungen Truppe hier aufgenommen zu werden. Und war sehr kurzweilig. Vielen herzlichen Dank.
Wir werden uns öfter sehen.
Ja,
ich hoffe. Wir laden einfach irgendwann demnächst mal ein.
Jetzt werdet ihr mich nicht mehr los.
Ja, das ist auch richtig so.
Gut.
Ja, vielen Dank für das Expertenwissen.
Toll. Dankeschön, vielen Dank.
Folge 3 vom Mitherz-Podcast. Ja, besten Dank auch von mir und bis demnächst.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Herzzentrum gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.